Doop. Doop, doop, doop. Doop, doop, doop.
Richter 8. Ja, wir erinnern uns, 300 Männer Gottes gegen 135.000 Männer nicht Gottes. Und die gewinnen. Und sie schreien aus, für den Herrn, ne, Jahwe und Gideon. Ne. Und werden heute sehen, so, warum sie das schreien und dass es gar nicht so gut war. Ja. So, und dass das eigentlich viel offenbart von ihrem Herzen. Ja. Und werden sehen, dass dieser Ruhm auch dem Gideon heute zu Fall bringt und sein ganzes Haus. So, aber wir lesen erstmal Richter 8, Vers 1. Aber die Männer von Ephraim, ist ein Stamm von Israel, ja. Und die Männer von Ephraim, die sprachen zu ihm, Gideon: Warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht gerufen hast, als du gegen die Midianiter in den Kampf gezogen bist? Und sie stritten heftig mit ihm. Ne? Total verblendet. Weil Gideon hat ja ausgerufen, es geht in den Kampf, Gott hat es unsere Hand gelegt. Kommt alle und kämpft. Ne? Ephraim ist nicht gekommen. Ne? So ein, und trotzdem steht Ephraim jetzt hier, sieht den Ruhm, ne? So ein, sieht die Schätze, ne? So, und will natürlich ihren Teil dabei haben. Ne? So, und ich kenne das, so, es gibt Möglichkeiten, wo man hört, so, ja, du komm doch mal 2 Wochen zu uns auf Missionsreise oder was weiß ich, ne? Wo dann sagst du, ah, nee, passt nicht. Ne? So, und findest du irgendwelche Gründe, warum es nicht passt, aber eigentlich denkst du so, na, eigentlich ist es auch mein Kampf, ne? Dort. So, und dann hörst du von den Wundern, die Gott getan hat, und denkst du, wäre ich mal da gewesen, ne? So, Ephraim ist jetzt hier und meckert und Gideon hat sich echt zu einem guten Leiter entwickelt, zu einem weisen Mann. Gucken, wie er reagiert. Er aber sprach zu ihnen: Ja, was habe ich jetzt getan, dass eure Tat gleich wäre? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abisaers? Gott hat die Fürsten der Midianiter Oreb und Seb in eure Hand gegeben. Wie hätte ich tun können, was ihr getan habt? Als er dies sagte, da ließ er Zorn von ihm ab. Gideon lässt die Ehre, seine Ehre, ne? Und reagiert ja echt weise so. Ne? Er schlichtet den Streit sofort. So, ne? Er schürt nicht noch und er verteidigt nicht noch und er sagt nicht noch, ja, ihr Dummpatzen, ihr hättet hier kommen können oder sonst was, so, sondern er sagt hier, hey, was hab ich denn getan? Ich stand doch nur da oben und hab getrötet, ne? So, und hab einen Kessel zu hauen und hab eine Fackel gehalten und geschrien. Das haben wir 300 getan. Ihr hattet die ganze Arbeit. Ihr seid hinterhergejagt, ne? So, und ihr habt die geschnappt, ihr habt die umgebracht, so, und ihr habt viel mehr getan als ich, ne? Und da hat er recht. So, ne? Und schön denken so, oh, ja, stimmt eigentlich, ne? So, weißt du, selbst wenn du nicht dabei sein darfst in diesen Kämpfen, die so viel Ruhm und Ehre haben, ne? Und da gibt's viele heute. So, ne? So, wo Gott so viel macht gerade und wo man einfach nur Wunder sieht und seine Allmacht, ne? So, weißt du, vergiss nicht so, dass diese kleinen Kämpfe, so, die wir hier vielleicht haben, nur im Gegensatz zu dem, so, dass die manchmal mehr Glauben beanspruchen und mehr Kraft, ne? So, und mehr Kosten. So, ne? Gott hat die Fürsten der Midianiter Oreb und Seb in eure Hand gegeben. Vers 4. Als nun Gideon an den Jordan kam, da ging er hinüber mit den 300 Mann, die bei ihm waren. Oh, die waren müde. Und sie setzten dennoch die Verfolgung fort. Das sind echt tolle 300 Männer, ne? Ich meine, Gideon, ich wäre wahrscheinlich bei denen gewesen, vielleicht auch nicht, aber ich wüsste nicht, aber die gesagt hätten, ne? Okay, tschüss, Gideon, ich gehe da mal, ne? Ich habe Angst. So, das ist unmöglich zu schaffen, ne? Vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht wäre ich auch die gewesen, die falsch ihr Wasser getrunken hätten, ne? Keine Ahnung. Aber diese 300, die bleiben da. 300 gegen 135.000, das müssen sie sich wirklich überlegen. Das sind die wahren Helden, ne? Gideon hat die ganze Zeit Connection mit Gott, die mussten Gideon vertrauen. Ne? So, die haben nicht von Gott gehört. Und trotzdem sind sie in der Schlacht. So, weil die 300 an ihren Gott glauben und an seine Macht und ihm vertrauen. Ne? Und die sind müde vom Kampf. Ne? Und ihr kennt das ja, die geistlichen Kämpfe, die man hat, wenn man zu der Gruppe Jesu gehört, die in der Nachfolge sind, dann wird man auch jeden Tag irgendwie sein Kreuz tragen müssen. Und je mehr man wächst, desto mehr wird man noch leuchten und desto mehr Verantwortung kriegt man. Und je mehr Verantwortung man hat, so, und je treuer man ist in den Dingen, ne, desto schwerer wird das Paket und desto mehr Menschen muss man mitziehen. Ne? So, der Wirkungskreis wird immer größer, je treuer wir sind. Ne? Und ich kenne das, müde zu sein vom Kampf, vom geistlichen Kampf. Ich meine, ich sehe die Siege und parallel dazu sehe ich mich. Ne? Und obwohl da gerade Siege sind um Gottes Reden und seine Erbauung, ist trotzdem Momente, wo ich einfach merke, ich bin müde. Nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. So matt, so lustlos, so, oh, jetzt mal bitte eine Pause, Füße hoch. Ne? So. Aber die Männer, die gehen weiter, trotzdem. So, sei du meine Kraft. Sei du meine Antwort. So. Und sie setzen die Verfolgung fort. Vers 5. Und er sprach zu den Leuten, vielleicht noch, was mich mal echt erbaut hat, das war, Gott hat mich zu was berufen, ins Altersheim zu gehen, und jemand hatte die Leitung da, ne, der Moritz, so, und ich bin mitgegangen. Und es war total genial, ne, aber irgendwann fiel es uns allen immer schwerer, dorthin zu gehen, ne, und ich weiß noch, die letzten Monate, so ein, bevor Moritz sein Amt ablegen musste, weil er zu tun hatte dann und keine Zeit mehr. Da waren wir jedes Mal, wenn wir uns in der Kapelle davor getroffen haben zum Beten, bevor wir ausgerückt sind, ne, so ein, oh, ich habe keine Lust, Herr, bitte gib mir Lust, so ein, bitte gib mir Kraft, ne, gib mir Liebe, so ein, weil ich würde am liebsten zu Hause bleiben. Ne. Jeder hat das gebetet, irgendwie. Ne. Trotzdem sind wir gegangen. So, man hätte denken können, okay, der Geist ist nicht mehr da. So, aber was ich da gelernt habe, ne, Moritz Gang, ich habe den Dienst bekommen. So, und ich habe mich immer noch so schwer gefühlt damit. Ne. So, und habe auch keine Frucht gesehen dort. Ne. So, Altersheim-Evangelisation ist wirklich der härteste Dienst, den ich je kennengelernt habe. Das ist nichts gegen Kinder- und Jugendarbeit. So, auch nichts gegen Gefängnis. Das sind die härtesten Menschen, die ich kenne. Die haben ihr Bild schon fertig. Die haben schon aufgegeben mit dem Leben. Die warten auf ihr Tod. Ne? So, die sehen keinen Grund mehr vor Veränderung. So, aber trotzdem bin ich gegangen. Warum? Weil Gott mir gesagt hat, geh ins Altersheim, ich will dich dort haben, dass du mir dort dienst. Ne? Und obwohl ich nicht mehr einen Geist gefühlt habe und nicht mehr irgendwie Wirken gesehen habe oder sonst was, so Begeisterung hatte, sondern es einfach nur eine Last war, ne, ein Kreuz, irgendwie, so, und der Dienst war wirklich ein Opfer eine Zeit lang, so, ne, sind wir trotzdem alle gegangen, so, ne, ich habe in der Zeit gelernt, es ist wichtig, wenn Gott was sagt, dann sollte man es tun, und zwar so lange, egal wie es aussieht oder wie man sich fühlt, auch wenn keiner kommt, ne, so lange, bis Gott was anderes sagt, ne, weil Gott ändert seine Meinung nie, nicht einmal. Wenn er zu dir redet und sagt, geh in die Mission, dann geh in die Mission. Oder sag gleich, nein, ich gehe nicht in die Mission. Ne? Aber Gott sagt nicht zu uns, Schatz, geh in die Mission. Ne? Und dann, einen Tag später, ändert er seine Meinung und sagt dann, ach, mach lieber das. So ist Gott nicht. Gott redet einmal, das hat er durchdacht, und dann bleibt das. Und ich werde hier so lange bleiben in Görlitz, selbst wenn ich wieder mit dort alleine sitze, wie am Anfang, so, ne, aber ich werde so lange bleiben, bis Gott zu mir redet und sagt so, okay, das war's für jetzt und jetzt geh weiter, dorthin. Ne? So, und das müssen wir, das ist echt wichtig, so, und das muss man echt durchhalten, weil wir Menschen, wir sind sehr gefühls. Gesteuert, danke. Ne? Wenn Gott was sagt, dann bleibt's. So. Und die wissen das ja auch. Und obwohl sie müde sind, ja, kann die nichts davon abhalten, ihren Plan durchzuführen. So, ihre Aufgabe, die sie haben von Gott. So, das ist ein tolles Vorbild. Vers 5. Und er sprach zu den Leuten von Sukkot, ist eine Gemeinde von Israel, ne? Das sind so kleine Städte. Gebt doch dem Volk, das bei mir ist, einige Laibe Brot, denn sie sind erschöpft, und ich jage dem Königen der Midianiter, Sebach und Zalmunna nach. Aber die Obersten von Sukkot, die sprachen, ja, ist denn die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Herr Brot geben sollen? Das ist schrecklich, oder? Ich meine, das sind ihre Brüder, ne? Und trotzdem sehen sie, okay, da sind 300 Mann, ne? Na, lesen wir noch, warte. Gideon sprach wohl an, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, so will ich euer Fleisch mit Donnen aus der Wüste und mit Disteln dreschen. Ne? So eine Zucht. Und er zog von dort nach Pnuel, auch Brüder, hinauf und redete mit ihnen in gleicher Weise. Und die Leute von Pnuel, die antworteten ihm wie die von Sukkot. Da sprach er auch zu den Leuten von Pnuel. Komme ich mit Frieden wieder, also habe ich gesiegt, so will ich diesen Turm niederreißen. Die hatten anscheinend einen großen Turm da. Aber Sebach und Zalmunna, die waren mit ihrem Heer in Gesundheit Karkor etwa 15.000. Der ganze Rest des Heers, der Söhne des Ostens, den 120.000, die das Schwert ziehen konnten, die waren schon gefallen. Da, so komme ich auf die Zahl 135.000. Also noch 15.000 übrig, 120.000 sind tot. Ja. Und ich meine, ich kann die Brüder, hier die Dörfer, die zwei Stämme schon verstehen, dass die sagen, die sehen da 300 Leute, müde Leute, schwache Leute, ne? So ein ne? So ein, die den nachfolgen, ne? So ein, und die denken sich so, okay, 300 fertige Kämpfer, ne? Gegen 15.000. Ne? So ein, ne? Die zweifeln und die denken so, das schaffen die nicht. Obwohl die gerade das Riesenwunder gesehen haben, ne? So ein Zweifeln ist trotzdem an ihrem Gott. Ja, so ein, aber Jesus hat gesagt, so ein, wenn du nur einen von den Kleinen, und damit meint er denen, die wiedergeboren sind, nicht die Kleinen, die Gott nicht kennen, so, wenn du einen von den Kleinen so ein, nur einen Schluck Wasser zu trinken gibst, dann gibst du es mir zu trinken. Wenn du nur einen von den Kleinsten, ne, so ein, im Krankenhaus besuchst, weil sonst niemand hat da ihn besucht, ne, dann besuchst du mich. So, und gibst du einen von den Kleinsten ein Hemd, weil es friert oder so, dann gibst du mir das. Ne? Dienst du einen von den Kleinsten unter euch, meinem Leib, so, dann dienst du mir damit. Ne? Weil Gott ist ja in uns. Und dann dreht es um und dann sagt er, gibst du, wenn dich jemand bittet, nicht, dann verweigerst du mir das Trinken. Ne? Wenn dich jemand bittet und du sagst nein, wenn dich ein Bruder bittet um irgendwas ohne Schwester, so, und du bist nicht bereit, das zu geben, dann verweigerst du mir den Dienst. Ja? So, du widersetzt dich mir und ja. So, das ist eine harte Sache. Ne? So, und in der Gemeinde ist es wirklich so, ob man sich nun mag oder nicht, ob man Doktrinen hat, die anders sind oder nicht, ob man ein anderes theologisches Verständnis von irgendwelchen hat oder nicht. Ne? Ob man vielleicht auch andere Ansichten hat, ob die anderen ein zu charismatisch sind oder zu liberal, so ein, was auch immer. Für jeden wiedergeborenen Menschen gilt so ein, wenn du ihn verwehrst, wegen deinem Ego, so verwehrst du Jesus. Und das ist doch krass, oder? So ein, und die Brüder hier, deswegen müssen sie gezüchtigt werden. Ich meine, Gideon ist jetzt der Richter in der Zeit. Ne? Gideon ist der, der einzig ist, der geistlich irgendwie connected ist mit Gott. Und die Aufgabe hat, sein Volk in Richtung Gott zu lernen und zu leiten. Ne? So ein, und er muss züchtigen, weil er kann das nicht dulden. Ne? So ein, und Jesus sagt auch so, wir sind alle Glieder von einem Leib. Ne? Und deswegen müssen wir echt aufpassen, so, dass wir nicht sagen, ja, aber der Wurmfortsatz, der scheint total unwichtig, brauche ich nicht. Ne? Den kann man auch abschneiden in meiner Gemeinschaft. So ein, oder das Poloch, das stinkt. Ne? So, deswegen gehe ich da gar nicht hin in die Richtung. So. Jesus sagt so, wenn du nur ein Stück abschneidest, dann schneidest du ein Stück von mir ab. So, in deiner Beziehung zu mir. Ne? Und das ist ein Teil, was wir von Jesus nie kennenlernen werden. So, ich möchte Jesus nicht ungehorsam sein. Ich möchte ihm dienen. Ne? Und ich diene ihnen, indem ich euch diene und ihr mir. Ja. Ist so wichtig. So, und ich weiß, dass für Jesus ist das Sünde. Ja. Wenn du ungehorsam ihm gegenüber bist und wenn du ihm was verwehrst, dann ist das Sünde. Ja. Sünde ist alles das, was dich trennt von Gott oder so, was Gott widerspricht, ja, was er gerade sagt. So, sagt Gott, geh nach links und du sagst, nö, ich gehe nach rechts. Dann machst du dich in dem Moment zu Gott, zum Herrn, und das ist Sünde. Und du siehst hier, wie Gideon reagiert bei dem Einwurf. Er sagt, ich will Dornen holen und Disteln, ne, und euch damit züchtigen. Und Dornen und Disteln tauchen immer nur in der Zucht auf. Ne. Haben wir schon gesehen, Adam und Eva, da tauchen sie das erste Mal auf. Sind gerade aus dem Garten Eden rausgeschmissen und Gott kommt zu Adam und sagt so, okay, und jetzt wachsen Dornen und Disteln auf dem Feld. Kennst du nicht? Wirst du merken. Nicht mehr vergessen. Ne? So, weil jetzt wird's schwer für dich. Jetzt musst du wirklich arbeiten, so, um dich zu ernähren und deine Familie. Ne? So, Dornen und Disteln sind wegen der Sünde gekommen. Ne? So, ist eine Konsequenz aus der Sünde. Weißt du, und für uns ist es wirklich eine Belehrung. Ja, mal die ganze Theologie beiseite gelassen, so ein Liebe deinen Nächsten, so ein, ja, und liebe deinen Bruder und deine Schwester, so ein, weil das ist sonst Sünde, wenn du es nicht tust, ja, weil du Jesus dann nicht liebst in dem Moment. Und jede Sünde hat Konsequenzen und Gott straft uns auch, ja, in Form von Zucht. Lesen wir mal, was passiert. Vers 13. Und Gideon, der Sohn des Joas, der kehrte um von der Schlacht beim Aufstieg von Heeres. Nee, das löse ich nicht. Okay, Vers 11. Und Gideon zog hinauf auf der Straße derer, die in Zelten wohnen, östlich von Nubach und Jogbeer. Und er schlug das Lager, denn das Heer war sorglos. Oh, 300 Leute. So, was sollen die uns tun? Und bumm. Und als Sebach und Zalmunna flohen, da jagte er ihnen nach und fing die beiden Könige der Midianiter, Sebach und Zalmunna. Und er versetzte das ganze Heer in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte um von der Schlacht beim Aufstieg von Heeres. Und er fing einen Knaben von den Leuten von Sukkot und fragte ihn aus. Der schrieb ihm die Obersten von Sukkot und ihre Ältesten auf, 77 Mann, ohne göttliche Zahl. Und er kam zu den Leuten von Sukkot und sprach, siehe, hier sind Sebach. Und gucke, hier ist auch Zalmunna. Die haben sich bestimmt gedacht, oh oh. Wegen denen ihr über mich gespottet und gesprochen habt, ist denn die Faust Sebas und Zalmunas schon in deiner Hand, dass wir deinen Leuten, die müde sind, Brot geben sollten? Und er ließ die Ältesten der Stadt ergreifen und ließ Dornen aus der Wüste und Disteln holen und züchtigte die Leute von Sukkot damit. Das ist peinlich, oder? Demütigend. Ich meine, das sind die Bestimmer von dem Dorf, 77 Älteste. Ne? So, und jetzt sind sie da mit einem nackten Popo. Ne? So, den Turm von Pnuel aber riss er nieder und er tötete die Leute der Stadt. Warum hat er denn die umgebracht? Ne? Wahrscheinlich, weil sie gekämpft haben gegen ihn. Ne? Und die Zucht nicht angenommen haben. So, weil sie gesagt haben, nö, ich bin überzeugt davon. So. Und er sprach zu Sebach und Zalmunna, wie waren die Männer, die ihr in Tabor erschlagen habt? Sie sprachen, ja, sie waren wie du, ein jeder so schön wie Königssöhne. Ne? So, also er steht jetzt vor den zwei Obersten da, vor den Königen und die sagen, oh, du bist wunderschön, ne? Ein König gleich. Ne? So, er aber sprach, ja, das sind meine Brüder. Das sind die Söhne meiner Mutter gewesen. So wahr der Herr lebt, wenn ihr die hättet leben lassen, so würde ich euch nicht töten. Ne, eigentlich hätte sie so oder so umbringen müssen, hat Gott gesagt. Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jether, steh auf und erschlage sie. Aber der Knabe, ne, der zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch jung war. Ne? Ganz anders David von seinem Herzen, ne? der zweite König dann. Er war auch jung, er war ein Knabe, aber er hatte Ehrfurcht vor Gott. So, ja. Fühlst du dich schwach? Bist du noch jung und klein im Glauben? Wenn Gott was sagt, tu es einfach. So ein Vers 21. Sebach aber und Zalmunna sprachen zu Gideon. Steh du auf, erschlage uns. Denn wie der Mann, so ist eine Kraft. Ne? Bedeutet so viel heute im Deutsch wie der Vater so der Sohn. Ne? Na dann, dein Junge macht's nicht. Feigling, bist du auch ein Feigling. Ne? So ein Da stand Gideon auf und er tötete Sebach und Zalmunna. Und ich dachte, Mist. So. Und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Damals waren auch schon Halbmonde da im Osten, siehst du? So, kam nicht erst durch Mohammed. Das ist der Mondgott, ne? Wurde später durch Mohammed dann zu Allah. So. Da sprachen die Männer Israel zu Gideon, herrsche über uns. Oh, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes. Weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hat. Wer hat denn die aus der Hand der Midianiter errettet? Warst du wirklich Gideon? Das Küken? Nee. Das war doch der lebendige Gott, oder? Ich meine, Gideon hat doch gar nichts gemacht. So ein Gideon war nur gehorsam. Und das ist sein Glaube, der ihnen als gerecht angerechnet wird. Ne? So ein die wollen hier das erste Mal in der Geschichte der Bibel seit jetzt so ein sich einen König machen. Und es kommen viele Richter und der letzte Richter ist Samuel. Ja, und dann kommt das Volk nochmal und sagt, mach uns einen König, wie die Welt einen König hat. Ja, ihre Herzen haben sich nicht geändert. Die haben gerade Gottes Wunder gesehen, die haben gerade Gottes Wirken gesehen und trotzdem wollen sie sein wie die Welt. Ja, trotzdem wollen sie regiert werden wie die Welt. Trotzdem können sie ihrem Gott nicht vertrauen. Und wollen ihrem Gott nicht folgen. Ist doch echt traurig, oder? Und Gideon reagiert hier echt göttlich gerade. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht über euch herrschen. Mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr, der soll über euch herrschen. Ne? Kommt gerade der Geist auf ihn. Und er sagt so, hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Das ist doch alles die Ehre Gottes. Gott hat doch alles getan. Und Gott ist doch euer König. Der beste König überhaupt. So, lasst doch Gott herrschen. Ich werde nicht euer König. Ihr habt schon einen. Ja. Das ist eine tolle Reaktion, weil als König wird es ihm nicht schlecht gehen, glaube ich. Ja. Aber er kennt Gott und er liebt Gott. Ja. Und er macht ein klares Statement hier. Weißt du, auch für uns würde die Frage, ne, so ein, ist Gott der König in unserem Leben oder sagen wir nur, dass Gott der König ist in unserem Leben? Ja. Oder machen wir uns oder andere zu unserem König, zu dem, der das Sagen hat, zu dem, der die Leitung ist, zu dem, der das Vorbild ist, zu dem, dem wir vertrauen und sagen, oh, der oder die hat einen Durchblick oder das. Ne? So ein Gideon sagt so, hey, lass dich von nichts beherrschen, außer von Gott. Ja. Paulus hat gesagt, lass dich, berausch dich nicht mit Wein, sondern mit dem Heiligen Geist sei erfüllt. Ja. So ein, lass dich komplett einnehmen von Gottes Geist, von seinem Reden und lass ihn machen. So. Jesus hat gesagt, folg mir nach, sterbe täglich. Ja. Geh mit mir. So, lass mich der Herr sein, lass mich der König sein. Und Jesus hat sich hier offenbart, nicht nur als Lamm, sondern auch als König. Ja. So, und er ist der vorangeht und der das Sagen hat. Und Gideon sprach zu ihnen, eins erbitte ich aber von euch. Gebt mir jeder die Ohrringe, die ihr erbeutet habt. Denn weil sie Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Sie sprachen, ja, die wollen wir dir gern geben. Und sie bereiteten ein Gewand aus und jeder warf die Ohrringe von der Beute drauf. Mann, die hatten Schätze ohne Ende dort. Ne? Stoffe und Krams und Gold und was weiß ich denn? So irgendwelche Steine und Waffen und schick. Ne? So ein Und ich meine, da so einen kleinen Ohrring aus seinem Beutel zu nehmen und das da hinzuwerfen, ist kein Ding. Ne? Und die goldenen Ohrringe, Vers 26, die er erbeten hatte, die hatten ein Gewicht von 1700 Schekel Gold. Ungefähr heute umgerechnet 600.000 Euro Gold. Schon cool. Ohne die Halbmonde, ohne die Ohrgehänge und Purpurkleider, welche die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne den Halsschmuck ihrer Kamele. Und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Der hat's gut gemeint. Das, was er hier macht, das ist, er will was zum Gedenken daran, dass Gott herrscht und dass Gott den Sieg schenkt. Ne? Ein Ephod war bei den Priestern, haben wir gesehen, ne? Den Hohepriestern hier oben mit den Steinen, hier mit den Namen der Israeliten, ne? Auf den Schultern und so Krams. Einfach aus Gold und Blau und Leinen und was weiß ich. So, ne? Und er baut jetzt hier dieses goldene Ephod, stellt es bei sich, werden wir noch sehen, dann einen Hof rein, ne, auf seinem Grundstück, auf sein Haus, so, und als Gedenkstein. Ne. Und dann, er stellt es in seiner Stadt auf, in Ophra, und ganz Israel hurte ihm dort nach. Und es wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Was ist denn jetzt los? Ich meine, der Mann, der gerade da steht und sagt so, hey, nee, macht mich nicht zum König, ihr habt einen König. Gott ist König. Ne? Ich nehme doch jetzt nicht die Ehre von Gott. Ne? Baut sich dieses Ephod, damit Generationen noch sich daran erinnern, an die großen Taten Gottes, die ihr gewirkt habt durch Gideon. Ne? Und auf einmal sieht er, wie der Erste hochkommt in seine Stadt, ne, von Israel und sich vor dem Ephod niederbeugt. Ne? Und ich glaube, das ging ganz langsam. Ne? Und dann kommen die Nächsten und dann kommt eine Touristengruppe mit einem Bus vorgefahren. Ne? Und dann denkt sich Gideon, oh Mensch, dann können wir die auch verpflegen. Ne? Und dann können wir noch eine kleine Kollekte vielleicht geben. Ne? Und ich meine, die Leute fangen an, daraus einen Gottesdienst zu machen. Und so langsam, Schritt für Schritt, wird aus diesem Symbol, was eigentlich Gott zur Ehre mal war und aus gutem Herzen her, ne, wird auf einmal ein Gott. Und die Leute werfen sich davon nieder und kommen dahin, als ob irgendeine Kraft aus diesem Gold hervorgeht. Ne? Sie huren in Gottes Augen. Und das Schlimmste, Gideon reißt das Ding nicht nieder. Ne? Anstatt es niederzumeißeln und sagen, ihr habt doch alle einen Knall. Guckt dazu, ne, und gewinnt an Macht. Und im Endeffekt ist er König. Ne? In Vers 31 am Ende, denn hatte eine Nebenfrau noch und er gebar ihr einen Sohn, den gab er den Namen Abimelech, von dem wir nächste Woche hören. Und Abimelech bedeutet, mein Vater ist König. Den Namen hat er seinem Sohn gegeben. Ne? Im Endeffekt wurde er König. Ne? Alle kamen zu ihm, haben Rat gesucht, dann kann man doch auch gleich entscheiden, ne? Und machen. Und man muss aufpassen, weil das ist so gefährlich. Ne? Und ich, Traditionen, Rituale, Zeremonien, Symbole, ne? Das sind alles Sachen, die einen guten Ursprung haben. Irgendjemand, der mal eine Idee hatte, oh, das können wir machen und dann Gott zur Ehre. Ne? Was sich aber irgendwie dann entwickelt hat zu dem, was dieses goldene Ephod ist. Ne? Und die Menschen sind gar nicht mehr bei Gott, sondern bei diesem Ding oder bei dieser Tradition oder bei diesem Symbol. Ne? Gebaut zum Gedenken, dass man Rat bei Gott sucht. Ich habe mal darüber nachgedacht, okay, gibt es denn goldene Ephods in meinem Leben oder in christlichen Gebieten? Ne? Und klar sind mir die ersten gleich eingefallen, aber ich werde nichts über katholische Kirche sagen, auch nichts über evangelische Kirche, auch nichts über die Ökumene. Ne? Weil das ist alles klar. Ich habe überlegt, was sind denn die von der freien Kirche, von den freien Gemeinden, von den kleinen Bibelkreisen oder was weiß ich? Gibt es da auch so eine goldenen Ephods, ne? Und die gibt's Unmengen, sind mir da eingefallen. Ne? Traditionen, Rituale, Zeremonien und Symbole, die irgendwann mal entstanden sind aus gutem Herzen und die jetzt eigentlich kleine Götter sind für manche, nicht für alle zum Glück. Ne? Zum Beispiel Sachen, die nicht in der Bibel vorkommen und die wir trotzdem tun. Beten vorm Essen. Jeder, ich weiß, ich war bei traditionellen Christen eingeladen zum Essen, ne, oder die bei uns so, und die waren schockiert, so, du merkst es richtig, die sind richtig schockiert. Das ist richtig Sünde, so, wenn man nicht vom Essen betet als Christ. Das ist doch Christ. Man muss doch vom Essen Gott danken. Das ist doch zur Ehre Gottes. Isst und trinkt zur Ehre Gottes, ne. In der Bibel steht nirgendwo, dass wir vom Essen danken sollen. Ne? Und Herr, ich danke dir für Speis und Trank und Bank. Ne? Ist irgendwann mal entstanden und irgendwie ist mutiert zu einer Tradition, ne? Und zu einer Sache auf einmal, die man machen muss, um ein guter Christ zu sein. Ne? Oder das Kreuz, ein Symbol. Ne? Die Urkirche, die sind nicht mit Kreuz rumgelaufen oder so, ne? Aber irgendwann dachte irgendjemand so, na, wir machen ein Kreuz. Ne? Und ich kenne so viele Menschen, auch als Nicht-Christ schon, die ich kennengelernt habe, zu denen, die das Kreuz anbeten. Die beten zu einem Holzstück. Ne? Die sind mit dem Herzen gar nicht bei Jesus, sondern die fassen ihr Kreuz an und treiben das. Ne, und denken, nur weil ich das Kreuz habe oder ein Fisch am Auto, irgendein Symbol, ein christliches, so, bin ich beschützt. Ne? Oder ein Engel oder so ein Heiligen oder was weiß ich. Ne? Es geht nicht mehr darum, wenn man ein Kreuz sieht, so dran zu denken, dass Jesus Christus die Sünden bezahlt hat. Und mehr sagt das Kreuz nicht aus. Ne? Er ist für uns gestorben, jetzt kann ich leben. Ne? Warum soll ich denn zu einem Kreuz beten? Ne? Ich kann ja zu Jesus beten, der hängt nicht mehr am Kreuz, der ist ganz woanders. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass das böse ist, falsch oder schlimm, ne? Aber das sind Sachen, die stehen nicht in der Bibel. Das heißt, die sind kein Muss. Ne? Und es gibt noch mehr. So, Lobpreis. Früher in der Urgemeinde haben sie sich getroffen, haben wir gesehen in der Apostelgeschichte. Und was haben sie gemacht in der Zeit, als sie auf den Heiligen Geist gewartet haben? Das Brot gebrochen, das heißt Abendmahl gemacht, ne? Und gefeiert, dass sie leben können, dank Jesus. Haben gebetet. Und haben die Bibel erforscht, hatten Gottesdienste, haben sich gegenseitig gelehrt, oh guck mal, und da, und ne, so ein, noch irgendwas? Vielleicht gefastet, steht aber nicht da, ne? Aber da steht nichts von Lobpreis. Würden wir heute das so aufschreiben, ne, dann würden wir auf jeden Fall sagen, und wir haben uns getroffen zum Lobpreis, ne, zum Gebet, zum Gottesdienst, ne, und zum Brotbrechen. Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir vor der Predigt, dass zu einem guten, richtigen Gottesdienst Lobpreis gehört. Und doch habe ich so oft gehört, also ohne Lobpreis ist das kein guter Gottesdienst. Damals war es so, dass man, wenn man die Geschichte guckt, dass gepredigt wurde und danach wurde ein Lied gesungen. Für uns ist heute Musik super wichtig und ich bin dankbar dafür, weil ich liebe Lobpreis. Ich würde es nicht anders machen wollen. Aber es ist kein Muss. Die Lehre daraus ist erst später entstanden. Taufe. Jesus hat gesagt, lass dich taufen. Wenn du von neuem geboren bist, dann machst du auch äußerlich. Willst du mir nachfolgen, dann musst du äußerlich sichtbar sein. Und dafür ist die Taufe da. Ich habe nie verstanden, warum er uns das Gesetz gegeben hat. Weil das ist eins von den zwei Sachen, die er uns befohlen hat, wo wir gehorsam sein sollen. Wir sollen uns taufen lassen und wir sollen das Abendmahl feiern. Zwei Rituale. Ne? Und die sind ihm wichtig. Die hat er befohlen. Den Rest, den haben wir uns ausgedacht. Ne? Und doch ist das irgendwann mal so passiert, aus welchen Gründen auch immer, dass man einfach jemanden tauft, egal ob er glaubt oder nicht, und schon ist er im Club. Ne? Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Ich habe mal einen Film gesehen, wo jemand genommen hat, der hat überhaupt nicht an Gott geglaubt und wollte es sogar nicht. Ne? Es war ein komischer Film, aber ist ja egal. Und der hat ihn genommen und hat ihn ins Wasserglas so reingemacht. Er war ein Priester, ne? Baptist, ne? Getauft. Jetzt bist du mit drin. Ne? Du kannst nicht einfach einen Menschen nehmen, der sich überhaupt nicht entschieden hat für Jesus und sagen, nur weil ich dich jetzt taufe, bist du errettet. Das funktioniert so nicht. Jesus möchte eine freiwillige Entscheidung und ein freies Herz haben. Alles andere ist ein falsches Evangelium. Ich kann niemanden retten, nur weil ich irgendeine Zeremonie mache. Und das ist super wichtig. Das ist wirklich ein falsches Evangelium. Das muss man sich irgendwie bewusst machen. Ansonsten würde ich mit Wasserbomben durch die Stadt laufen, echt, und um mich schmeißen und sagen, getauft, 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 errettet, errettet. Es funktioniert leider nicht. Ne? Stille Zeit. Ich bin zum Glauben gekommen und habe das sofort gelernt. Ne? Nicht aus der Bibel, weil in der Bibel steht nichts davon, dass wir frühmorgens stille Zeit machen sollen. Findest du nicht einen Bibelvers darüber? Ich suche dich am Morgen und am Abend, das ist der Einzige. Aber das ist ja David sein Herz, der von sich aus sagt, ich suche dich morgens und abends. Fertig. Das sagt aber nicht Gott zu uns, du suchst mich morgens und abends. Nirgendwo in der Bibel findest du das. Und ich kenne Christen, für die ist diese Idee, die bestimmt von irgendeinem Christen, der es gut gemeint hat, mal, ne, oh ja, Gott früh morgens zu suchen, seine Waffenrüstung anzuziehen und alles, was wir schon kennen. Ne? Das ist gut gemeint. Genau. Ne? Aber ich kenne Leute, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie das früh nicht machen. Ne? Also setzen sie sich hin und lesen die Losung oder lesen irgendwie, gehen wir durch die Bibel, weil ansonsten weiß ich gar nicht, was ich lesen soll. Ne? Weil es sagt mir eh nichts. Also lese ich durch die Bibel Vers für Vers. Ne? So Kapitel für Kapitel. So immer ein Stück. Ist nicht schlecht. Ne? Das Problem ist nur, wenn aus diesem Gedanken, das eigentlich zur Ehre Gottes ist, ne, ein Muss wird ein Gesetz, so dann sitzt du nur noch da und tust zwar alles, was man so macht, ne, aber gar nicht mit Gott. Ne, du könntest doch die Bildzeitung lesen und hättest genauso viel Gemeinschaft mit Gott. Ne. Ich habe keine Gemeinschaft mit Gott, wenn ich sein Wort lese und dann was anderes denke. Ne. Und wenn ich nur ein Psalm lese, aber überhaupt nicht da bin, überhaupt nicht bereit bin, von Gott zu empfangen oder zu hören, ne, weil ich keine Lust habe oder zu müde bin. Ich kann beten, echt. Es gibt Leute, die beten dann Listen ab, ne, damit sie nicht vergessen, wofür sie beten können. Und die beten halt ihre Listen ab, dann haben sie es abgebetet und fertig. Es gibt Leute, die machen das mit Herzen, die sind vor Gott, die knien vor ihm, die bringen die Menschen vor Gott oder die Situation. Ne. Das ist Anbetung, darum geht's. Es gibt Menschen, die lesen früh ihre Bibel, stehen auf und genießen das, so mit Gott Gemeinschaft zu haben. Die empfangen und die wachsen und für die ist das eine Bereicherung. Ne? Aber es gibt auch Menschen, für die ist es so ein goldenes Ephod geworden. Ne? Die kommen zur Bibel und beten diese stille Zeit an und nicht diesen Gott. Ne? Hauptsache, ich habe meine stille Zeit gemacht, ne? Und denke überhaupt nicht drüber nach, dass sie Gott überhaupt nicht begegnet sind. Ne? Und ich sag mal, besser Bibel lesen als Bildzeitung früh, ne? Weil du hast wenigstens Gottes Wort in dir. Aber wenn dein Herz doch nicht willig ist, von Gott zu empfangen, ne, dann wird der Heilige Geist es auch nicht lebendig machen können, ne? Weil wir müssen ja dafür offen sein wollen. Ne? Dienen kann so ein goldenes Ephod sein. Ne? Ich kenne Christen, die dienen, um zu dienen. Ne? In meiner alten Gemeinde war das so. Missionare, die gekommen sind, um zu dienen, und irgendwie haben sie zu viel Spaß gehabt und das Dienen ist in den Hintergrund gerutscht. Das Dienen Gottes. Ne? Und für sie wurde das Dienen, was eigentlich eine Bereicherung ist für uns und ein Schatz, ne? Weil wer gibt, der empfängt auch, so wurde Arbeit und eine Last. Ne? Und wenn die Arbeit und die Last getan war, dann konnte man sich wieder seine Freizeit zuwenden. Ne? Und so sind sie getorkelt und ganz traurig und grimmig, so, und haben sie ihren Dienst dann gemacht. Ne? Aber für mich ist doch Dienen und für uns was ganz anderes. Ne? Wenn Gott jemandem von uns einen Dienst gibt, dann damit wir da drin wachsen, damit wir lieben, damit wir Liebe lernen, damit wir geben und damit wir empfangen, damit wir die Gemeinschaft fördern, damit wir ihn besser kennenlernen, von ihm hören, ne? Dass wir aufs Knien gehen und von ihm empfangen und bitten um Gaben, ne? So dass es er voll und ganz zur Ehre wird, ne? Alles aus ihm und alles für ihn. Ne? Wir Christen sind irgendwann ist mal so gewesen, dass Leute gesagt haben, Mensch, wir sind doch Christen und wir sollen doch unsere Nächsten lieben, auch den Samariter. Ne? Lass uns doch irgendwas machen. Guck mal, so viele Leute, die kein Essen haben, lass uns doch einfach mal dorthin gehen, einmal in der Woche und Essen verteilen. Das ist doch eine tolle Sache. Ne? Zur Ehre Gottes haben sie es gemacht. In der Hoffnung, das Evangelium zu den Leuten zu bringen. Ne? Und das ist toll. Wenn man das Soziale nimmt als Werkzeug dafür, dass man das Evangelium rausbringt, dann ist es das beste Werkzeug, das ich kenne. Ne? Aber irgendwie ist es dann mit der Zeit passiert, dass dieses Werkzeug, ne, der Sinn wurde. Und so ist man nicht mehr rausgegangen, um das Evangelium zu verkündigen, sondern man ist rausgegangen, um das Essen zu verteilen. Und ich kenne so viele christliche Organisationen, die sich christlich nennen, die überhaupt nicht an Gott glauben. Ne? Da geht es nur ums Soziale. Wir sind halt Christen, das ist moralisch. Ne? Das ist so ein goldenes Ephod geworden. Ne? Es geht nicht mehr um Gott. Da ist nicht mehr Gott der, der das Sagen hat, sondern das Ding, was da entstanden ist. Ne? Gefühle. Ist jetzt höher bewertet als je zuvor. Ne? So ein, gerade in der christlichen Szene. Ne? Auch wenn man es nicht so ausspricht, kann man es überall sehen. Ne? Die ganzen neuen christlichen Dinger, die auf uns zuströmen, ne? So ein, die Bewegung, so ein, die haben alle eins, was sie zusammenfasst, Gefühle. Ne? Ist sehr betont und sehr wichtig geworden. So, ne? So ein, ich muss mich Gott nah fühlen und dann bin ich in seiner Gegenwart. Ne? So, fühle ich aber genau das Gegenteil oder empfange ich genau das Gegenteil, dann ist irgendwas nicht richtig. Ne? So, und dann muss ich es besser machen oder anders. So, das sind, die Frucht des Geistes ist Freude und Frieden. Ne? Aber das bedeutet nicht, dass wir lachen, wenn wir Schmerzen haben. Ne? Jesus weint da auch. Ne? So, und trotzdem hat er diese Frucht der Freude gehabt. Also was ist diese Frucht der Freude? Paulus saß nicht im Gefängnis, so ein, ne, hat gefroren, es war nass, so ein, und die Leute waren böse zu ihm, ne, und er hatte kein leckeres Essen dort zu Mittag, ne, so, vielleicht hat er auch gehungert, hat er ja gesagt, hat oft gehungert, ne, so, und wurde oft geschlagen oder misshandelt wegen seinem Glauben, musste auf vieles verzichten, so ein, das sind, ich glaube nicht, dass er die ganze Zeit so da saß und gelacht hat und sich gefreut hat, ne. So. Und wir schlagen dich nochmal und er saß da, oder Jesus, ne, wo sie ihn anpinkeln und bespucken und schlagen. So, hat Jesus nicht da, ich preise den Herrn, denn er ist gut, ja, wunderbar. So, ist totaler Müll, ne. Und doch kenne ich ganz viele, die denken, dieses Lachen ist christlich, ne. So, innerlich fühle ich mich so, ich hau dir gleich in die Schnauze, ne. Aber äußerlich so, ach, du bist, ist egal, du bist wunderbar, ich liebe dich, ne. So, weißt du, ich kenne das. Ich war in Situationen, da war ich einfach nur zerbrochen und kaputt und alle und müde und ängstlich. Ne? Und trotzdem war ich connected mit Gott, habe von ihm gehört und hatte innerlich so einen Frieden und so eine innere Freude auf diese Hoffnung, die kommt so, dass es enden wird. Ne? So eine Freude, dass Gott trotzdem bei mir ist in meiner Not. Ne? So, und diese Freude hat nichts mit Lachen zu tun oder mit einem Gefühl. Weil ich habe mich nicht freudig gefühlt. Und trotzdem war diese Hoffnung eine Freude, die man nicht beschreiben kann. Mehr als Gefühl. Es geht viel tiefer, diese Frucht. Ne? Und doch sagt Paulus so, ich musste so viel leiden. Ich war ein Trankopfer für den Herrn und bin es. Ne? So ein, oder Theologien. Doktrin, ne, oder geistliche Überzeugung. So, das kann auch ein Gott werden. Ne, ein Ephod, ein Goldenes, das man sich aufbaut. Ne. So, Paulus hat gesagt, so Bitterkeit, Zorn und Wut, das sei nicht bei euch, das ist Götzendienst. Ein Götze ist ein Gott. Ne. So, weißt du, und da geht es, glaube ich, nicht nur drum um Zorn und Wut und Bitterkeit gegen Menschen, ne, sondern auch gegen Theologien. Eigene Überzeugungen, ne? So dem widersprechen, so ein, oder sonst was. Ne? Ich habe so viele kennengelernt bei der Vorbereitung für die Offenbarung, so die richtig bitter sind gegen die katholische Kirche, gegen die evangelische Kirche, gegen die Ökumene. Ne? So was und diesen, die das dann beschreiben als heiligen Zorn. Ne? Das ist es nicht. Das ist die Pest. Das ist ein Krebsgeschwür. So. Und die Leute merken es gar nicht, dass sie ihre eigene Doktrin und Überzeugung anbeten, anstatt Gott und die Liebe und das Licht und die Freiheit. Jesus hat uns nie, nicht einmal berufen. Steht nicht in der Bibel. Gott hat uns nicht und Jesus hat uns nicht berufen, ist auch nicht vorgelebt, dass wir das Reich des Antichristen bekämpfen sollen, zerstören sollen. Er hat uns auch nicht einmal berufen, hat uns auch nicht vorgelebt, dass wir Irrlehrer oder religiöse Leute, so Götzendiener, die sich christlich nennen, so dass wir die irgendwie das System dort verändern sollen. Ne? So, kommen sie auf uns zu und reden sie mit uns, dann sollen wir klar die Wahrheit sagen und Punkt. Ne? Aber Aber Jesus war nicht bitter gegen die und zornig. Jesus hatte Frieden und Freude in Gott. So, und auch seine Jünger hatten das. Ne? So, und ist der Wolf im Schafpelz zu ihm gekommen, ja, da hat er draufgehauen mit der Wahrheit. Ne? So, aber ansonsten hat er die Wahrheit gepredigt. Ne? Und ich kenne Leute, die, egal was sie lesen, sie sehen nur ihre Doktrinen. Egal was sie lesen. Und es kann das Gegenteil von dem sein, wovon sie überzeugt sind. Sie sehen nur ihre Doktrinen. Ne? Es kann um Gnade gehen und gleich geht es ums Gesetz. Ne? Es kann um irgendwas gehen und da sehen sie auf jeden Fall einen Antichristen drin oder ein System von ihm. Ne? So, wir müssen aufpassen. Zorn, Wut und Bitterkeit ist ein Gott. Und er kann uns so beeinflussen, dass wir nicht mehr Gott sehen und hören, sondern nur noch diese Überzeugung, die wir haben. Diese Theologie, diese Doktrinen. Und das ist für mich die schlimmste Pest, die ein Christ haben kann. Ich habe weniger Probleme mit Menschen, mit Brüdern und Schwestern, die leicht fleischlich, weltlich eingesinnt sind, ne? Als mit denen, die ihre Theologie oder ihre Doktrinen oder als anbeten, ne? Die so religiös, so gesetzlich, so hart sind, so verblendet. Weil die fleischlich sind und in der Welt, die lesen trotzdem Gottes Wort und empfangen und nehmen Gott so, wie er ist und sehen, ob was er hier sagen möchte. Ne? Also wir müssen aufpassen, weil es ist wirklich Pest und ein schlimmer Gott. Und den sehe ich auch in mir. Ich habe so viele Doktrinen bekommen von den Christen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin nicht christlich groß geworden. Ich kannte keine Doktrinen, keine Theologien oder sonst was. Ne? Keine Zeremonien oder Rituale. Und trotzdem bin ich ja mit Christen aufgewachsen, als ich zum Glauben gekommen bin. Und die hatten das. Und die haben mir das gegeben. Und ich habe das natürlich angenommen. Ne? Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir prüfen, Gottes Wort, was steht drinne und was ist einfach nur christlich. Ne? Jesus ist nicht christlich. Und auch Gott ist kein Christ. Ne? Und es wäre, glaube ich, Lästerung, das zu sagen. Jesus ist der Christus, ne, der Messias. Aber Jesus ist kein Christ. Jesus ist unser König, der Schöpfer, der alles gegeben hat, damit wir leben können. Und wir sind nicht kleine Christen oder sonst was, wir sind seine Nachfolger. Wir sind die Ehre haben, so von neuem geboren zu sein und ihm zu folgen. Und von ihm zu empfangen und verändert zu werden. Ja. Die Ehre haben, seine Gerechtigkeit zu tragen. Und ich kann ja den Gideon echt keinen Vorwurf machen. Ne? Ich meine, er hat es echt gut gemeint. Aber warum hat Gott, wir haben es ja letztens gesehen, im 2. Mose hat er gesagt, so, wenn ihr mir einen Gedenkstein macht, dann umbauen. Einfach nur einen Felsbrock nehmen und hinstellen. Ne? Und nicht mal eine Inschrift reinmeißeln oder so. Hier war Abraham. Oder was weiß ich. Warum? Warum denn nur so ein Stein? Ich meine, das ist doch sowas Krasses, was da passiert ist. Da kann man doch ein Bild noch machen und eine Serie oder was weiß ich, ne? Warum denn nicht ein bisschen? Ne? Weil Gott nicht möchte, dass man das Ding, was einen daran erinnert, was er getan hat, anbetet, ne? Oder bewundert, oder in Gedanken behält, sondern dass man dieses Ding oder Zeremonie oder Tradition oder das Symbol oder das Ritual oder was auch immer, die Überzeugung, die man hat, dass man die vergisst und nur noch Erinnerungen hat, was Gott getan hat. Und so sind die Leute an einem Feld vorbeigegangen, haben gesagt, oh, hier war Abraham und das ist Gott begegnet und das ist passiert. Und dann sind sie weitergelatscht und zu dem Felsen, ne, war genau der gleiche Brocken. Und hier war das und das und Isaak hat hier das und das. Ne? Und dann sind sie weitergelatscht zum nächsten Brocken. Oh, hier ist, ne, war immer nur ein Brocken. Ne? Aber die Erinnerung, die war so lebendig und so da und wurde weitergegeben. Ne? Und das möchte Gott von uns auch. Ich kenne Leute, die beten das Abendmahl an. Ne? Wir machen Abendmahl, um Abendmahl zu machen. Ne? Und das ist schrecklich. Weil es geht ja nicht darum, sich so zu fühlen, oh, jetzt hat man da was im Mund und jetzt trinkt man noch und oh, sondern es geht darum, vor Jesus zu sein und dankbar zu sein, sich wirklich zu erinnern, dass man Sünder ist und dass man Gott braucht. Ja. So, und dass er treu ist. So. Ja. Und wir müssen aufpassen, weil Buß- und Bettag. Ich habe Christen kennengelernt, für die ist der Tag super wichtig. Und für mich ist das in Ordnung. Ne? Warum denn nicht? Mir ist doch nicht wichtig. Ich tue Buße, wenn ich sündige, und ich bete so oft ich kann. Ne? So, ich brauche da keine Erinnerung dran. Ne? So, für andere ist es wichtig. Gut. Aber wenn dieser Tag ein Muss ist, und wie kannst du denn da absolut gar nichts machen an dem Tag? Ne? Oder Weihnachten? Ist genau das Gleiche. Für mich ist Weihnachten nicht wichtig. Ich freue mich, dass Jesus geboren ist, jeden Tag. So, und ich weiß, warum er geboren ist, und dafür bin ich sehr dankbar. Ne? So, ich muss Weihnachten nicht haben, aber meine Frau. Ne? So, von daher feiere ich Weihnachten mit, ist doch schön. Ein Tag, wo ich ganz intensiv nochmal dran denke. Auch gut. Ne? So, weißt du, aber es gibt Leute, hatte ich letztes Jahr zu Weihnachten, die mir dann auf den Deckel hauen und sagen, du bist doch Christ, so, das geht doch überhaupt nicht. So, total entsetzt. Das ist doch Sünde. Du kannst doch nicht zu Weihnachten, das ist der christlichste Tag überhaupt so, du kannst doch nicht einfach sagen, dass es dir nicht wichtig ist. So, ne? Ich so, na, warum denn nicht? An dem Tag ist Jesus eh nicht geboren. So, ne? Aber, oder richtig schlimm finde ich Fastentag. Wie heißt das? Fasttag? Dieser Tag, wo man, oder diese Zeit, diese, ja, diese Zeit, wo man fastet, mehrere Wochen. Fastenzeit. Ja. Ne? So ein. Ich faste, wenn ich fasten muss. Ne? So ein. Aber ich habe Christen kennengelernt, die fasten dann, weil man das so macht dann als Christ in der Zeit. Und dann sitzen die hier tatsächlich und sagen, na, ich faste Schokolade. Die nächsten Wochen. Ne? So ein. Und wenn ich frage, ja, warum Schokolade? Na, weil, um das Gefühl zu kriegen, wie sich die Kinder in Afrika fühlen. Ne? So ein. Die immer verzichten müssen und so. Wo ich mir dann denke, so, na, das ist ja ein schöner Ansatz, aber nennst du nicht Fasten. Sondern Reflektierung des, was weiß ich denn, ne? So ein. Ich meine, ein Fasten ist, dass man absichtlich auf alles verzichtet, was einen sonst ablenkt und dass man sich wirklich intensiv mit Gott beschäftigt. Eine intensive Fasten ist eine Selbstverleugnung, um Gott nah zu sein. Ne? So, das ist ein Fasten. Und trotzdem ist es bei manchen so ein goldenes Efeut geworden. Das hat gar nicht mehr mit Gott zu tun. Ne? Das ist einfach ein Ding, das man halt macht. Ne? Und das ist schlimm. So ein, ne? Vielleicht erkennen wir das nicht, aber es ist schlimm. Und viele beten da an. So, da ist überhaupt geht's gar nicht um den lebendigen Gott. So, ne? Für mich ist es dann schon wichtig, dass ich reflektiere und einfach meinen Glauben prüfe. So, und einfach denke, okay, welche Sachen mache ich nur, aus welchen Motiven? Warum bin ich überhaupt nach Görlitz gekommen, um eine Gemeinde zu gründen? Aus welchen Motiven wünsche ich mir, dass eine Gemeinde wächst? Weil ich mehr Leute haben möchte? So, weil ich sagen möchte, wir sind so und so viele Leute groß? Ne? So, oder weil ich wirklich das Herz habe, die Verlorenen draußen sehe und einfach sage, Mann, die müssen noch gerettet werden irgendwie, ich muss die doch erreichen. So, warum macht man, was man macht als Christ? Ne? Und selbst wenn die Motivation stimmt, aber was ist die Motivation daraus? Ne? Der wirkliche Beweggrund. So, und das kann ich echt nur erfahren, wenn ich zu Gott gehe und sage, okay, zeig mir mein Herz. So wie David das gemacht hat. Ich kann es nicht sehen. Ich bin so manchmal so verblendet in manchen Sachen von meinen Überzeugungen oder Gedanken, ne? So, dass ich überhaupt nicht fähig bin zu sehen, wie es wirklich in mir aussieht. Ne? Und das ist das Schöne. So, das sind, und wenn wir so ein goldenes Efeut sehen, wo wir sehen, so, oh Mann, ich oder jemand anderes guckt da gar nicht mehr auf Gott, sondern es ist so was Christliches oder irgendwas Religiöses, ne? So, und es geht gar nicht da mehr um Gottes Ehre, um Gott persönlich, so, sondern um die Sache an sich, so, dann reißt das Ding nieder. Mensch, Gideon hat diesen Baal und die Ashtere umgehauen, ja, und hat sich selbst einen neuen Götzen geschaffen. Das ist schrecklich. Ich habe Angst davor, dass mir das passiert. So. Vers 28. Die Midianiter aber, die waren von den Söhnen Israels gedemütigt worden. Er hob ihr Haupt nicht mehr und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, der ging hin, er wohnte in seinem Haus. Gideon hatte aber 70 Söhne, die aus seinen Lenden hervorgegangen waren. Um 70 Söhne zu haben, kannst du dir ausrechnen, wie viele Frauen du brauchst mindestens. So. Denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die ihn sich immer hatte, also er war nicht zufrieden, er brauchte auch noch eine, wenn er mal weg ist. Ne? Oder mehrere vielleicht. Die gebar ihm auch einen Sohn. Den gab er den Namen Mein Vater ist König. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb im guten Alter und er wurde in Ophrah begraben, im Grab seines Vaters Joas des Abisriters. Schade, dass der Gideon doch noch am Ende seines Lebens so ein Dummkopf war. Und das ist komisch, du musst mal beobachten. Ein Mann in der Bibel, ein Mann Gottes, der mehrere Frauen hatte, hat am Ende, ist er immer dran gefallen. Zum Beispiel Samuel, ne? So ein, hat am Ende andere, nee, nicht Samuel, Salomo, danke. So, hat am Ende seines Lebens, wegen seinen ganzen anderen Frauen, die alle andere Überzeugungen hatten, ne, so ein, den lebendigen Gott verlassen und anderen Göttern ist er nachgeruht. So ist er gestorben. Schrecklich. Für den Mann auf der Welt, der die meiste Erkenntnis und die meiste Weisheit hat, war er doch ziemlich bescheuert und dumm. Ne? Ein Mann, mit dem ich auf keinen Fall tauschen will. So ein Samson, den werden wir noch sehen. Ne? Der immer Probleme mit Frauen hatten. Und die Frauen waren auch sein Fall. Ne? So ein, und so weiter. So ein, wir müssen aufpassen. Wenn wir verheiratet sind, so, dann lieb den Partner, den du hast. Ne? Und mach dir klar, dass du nie wieder einen anderen kriegst. Das ist es. Oder ist er ja nun mal. Punkt. Ne? Und lernen denjenigen lieben. So ein, und wenn du auf der Suche bist, ja, dann ist es noch wichtiger, sich klar zu sein, so ein, dass es unzählige, viele Möglichkeiten gibt. Ja. Aber doch da eine Person wartet, die genau richtig ist. So ein, Gott lässt Dinge zu, auch in unserem Leben. Und da darf man als Christ nicht naiv sein. Ja. Ich kann losgehen und alles Mögliche machen, alles, was ich will jetzt. Und Gott wird mich nicht aufhalten. Ja? In manchen Situationen schon und Dankeschön. Ja? Aber meistens lässt uns wirklich die Dinge auch. Er lässt uns dann. Und dann sitzt man da und dann haben wir die Probleme. Und glaub mir, jede einzelne Sache, auch wenn sie noch so unscheinbar im Kleinen wirkt, die wir uns anhaufen, wird ein Riesenproblem am Ende sein. Ja? So ein Gideon hatte Menschenfurcht von Anfang an. Und dann hat er eine Zeit gehabt, ne, des Sieges, so wo er, obwohl er Menschenfurcht hatte, Gott mehr gefürchtet hat. Und er hatte Siege. Und am Ende seines Lebens, da wird seine Menschenfurcht doch noch sein Verhängnis. Ne? Und aus Angst, zu den Leuten zu gehen, zu sagen, hey, das ist nicht Gott, so ein, betet das nicht an, sondern geht zum lebendigen Gott, ne, hat er einfach zugelassen, dass er und, ja, sein Werk angebetet wird. Ne? Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Vers 33. Als aber Gideon gestorben war, da kehrten die Kinder Israel um und hurten wieder dem Baalen nach und machten den Baalberit zu ihrem Gott. Das hat sich nichts geändert. Und da ist nicht Gideon dran schuld, und sein schlechtes Zeugnis als Leiter, ne, sondern da ist Israel dran schuld. So, jeder Mensch, auch damals schon, hat den freien Willen und die Entscheidung für Gott als Herrn oder gegen Gott als Herrn. Bete ich den Schöpfer an oder die Schöpfung? Ja. So gedachten die Kinder Israels nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerubbaal Gideons, trotz allen Wohltaten, die er an Israel getan hat. Herr, bewahr uns davor, so dass wir ein schlechtes Zeugnis sind. Bewahr uns dafür, für falsche Sachen zu kämpfen. Ob es nur Überzeugungen sind oder Theologien oder Doktrinen, die wir haben, oder Symbole oder Traditionen, die uns wichtig sind, aber die wir für andere auch wichtig machen wollen. Ne? So ein, wir waren uns davor, dass wir irgendwie goldene Efeuts, unsere eigenen Werke irgendwie aufstellen, so, und zulassen, dass andere daran Gefallen finden. Dass der Blick irgendwie von dir weggelenkt wird. So, und auf, ja, und dann irgendwann verschwindet und es gar nicht mehr um dich geht. So, ich bitte dich, dass du uns die Herzen aufmachst, dass wir erkennen, so, ob da irgendwas ist in unserem Herzen. So, ich bitte dich, das für mich auf jeden Fall, ja. Und ich bitte dich, dass du und das bestätigst durch dein Wort immer wieder. So, und, ja. Und ich danke dir, dass es kein Fehler ist, so in Zeremonien oder Traditionen wichtig zu sein oder Symbole zu haben oder zu tragen oder sonst was. Und solange wir auf dich auch schauen und das wirklich als Erinnerung nehmen für dich, so, dann kannst du dir zur Ehre sein und was richtig Schönes. Ne? Ich liebe Lobpreis, ich liebe stille Zeit und ich liebe auch so manche Traditionen von Brüdern und Schwestern, die ich überhaupt nicht so erlebe oder erlebt habe, so, weil ich da sitze und einfach an dich denken muss und mich freue einfach. So, und manche Sachen sind einfach so schön gemalt wie eine Predigt, ohne dass gepredigt wird. So, und das kann echt so ein Segen sein. Aber ja, ich kenne auch das andere in mir, so, wo ich einfach singe und eigentlich nur singe, so, oder bete und nur bete, so, wo du überhaupt nicht da bist, so, wo ich stille Zeit habe und Bibel lese und gar nicht empfangen will, wo ich irgendwie christlich bin, aber gar nicht mit Christus, so, und ich kenne das in mir, so, und das ist immer so ein schreckliches Gefühl, wenn du mir das zeigst, so, und oh, ich sehe selbst, wie schnell das geht, so, und aber ich danke, dass du immer gleich kommst und laut bist und dass du der bist, der nicht zulässt, dass das steht. Sondern du willst, dass wir das niederreißen, aber das müssen wir tun. Und da bitte ich dich auch, so dass du uns, ja, dass du uns frei machst einfach von allem. Und ich bitte dich auch, dass du uns Liebe gibst. So, für unsere Nächsten. Ob uns gefällt oder nicht, oder ob uns Angst macht oder nicht. So, ich bitte dich, dass wir nicht Zerstörer deines Leibes werden, so, dass wir nicht Glieder töten, obwohl sie zu dir gehören, sondern dass wir uns nicht über andere stellen und denken, wir haben der Weisheit einen Löffel gefressen. So, diese harten Herzen, das ist Satans Herz, das ist sein Denken. So, keine Liebe zu haben und einfach nur zu zerstören. So, nur sich zu produzieren, immer mehr in andere. Ich bewahre uns auch da und gib uns auch da Einsicht, dass wir verstehen. Und ja. Jesus, und deine Wahrheit ist wunderbar. Und befreiend. Und heilend. Das macht uns rein, in deinem Wort zu sein. Das ist ein Wasserbad, das unsere Gedanken wäscht. Und unsere Erinnerungen bereinigt. Ich bitte dich so sehr von ganzem Herzen, Vater, dass du uns bewahrst in der Zeit, in der wir hier leben.